bescheuert, weil man macht doch die ganze Zeit nichts anderes, als auf die Kekse zu klicken. Und dann kauft man sich Sachen, damit man weniger auf die Kekse klicken kann. Was genau ist das Gameplay dabei? Oh, es gibt sogar Cookie Clicker Classic. Das muss ich gleich spielen danach. Ich würde es ja jetzt glatt nebenbei machen, wenn ich nicht Angst hätte, dass jetzt von jedem hier irgendwie Mausklicks zu hören sind. Ich klicke jetzt schon hier auf dieses Touchpad am Laptop, damit man nichts weiter hört. Oh, mein Spiel wurde gespeichert. Sehr gut. Ach, ich verstehe nicht, warum man es macht und warum ich es immer noch mache, aber es ist schon... Ich meine, es ist ja das Prinzip von diesen ganzen Minispielen und Apps und so weiter. Man macht halt irgendwas, um mehr davon zu bekommen, um mehr davon zu machen.
Ich habe gerade übrigens auch angefangen und habe 4 automatische Klicke.
Wundervoll. Okay. Oh, die Cursor habe ich mir noch gar nicht gekauft, aber ich habe 5 Großmütter.
Oh, Scheiße. Wer denkt sich sowas aus?
Ja, ich habe heute schon ein Video vom Toilettensimulator gesehen, der war schlimmer.
Ja, sowas kenne ich auch. Presswurst-3D.
Was?
Ein wundervolles Spiel.
Tja, ich weiß nicht, René als Programmierer sollte sowas vielleicht früher oder später mal machen. Ich fange schon wieder an, alles auf René zu beziehen, tut mir leid. Okay, das ist Cookie Clicker 3D. Wir wollen jetzt aber über ernstere Spiele reden. Das ist unsere Pilotfolge von Play Pointless. Und ich bin nicht alleine hier. Ich bin übrigens Toni, sondern ich habe 3 Kollegen an meiner Seite. Stellt euch kurz vor.
Ich bin Philipp. Soll ich jetzt noch was zu mir sagen? Oder?
Ach, das ist okay. Das haben wir in unserer Vorbereitungsding schon gemacht.
Ja, genau. Deswegen frage ich.
Ja.
So, dann ich bin Marcel.
Und ich der René. Drin.
Sehr schön.
Ganz hinten, ja.
Alle 4 zusammen, ja. Ich habe es in unserer gerade misslungenen Aufnahme schon gesagt, Dario ist noch nicht dabei, der kann im Moment nicht aufnehmen. Aber der wird dann auch bald dabei sein in unseren regelmäßigen Folgen. Wir beginnen jetzt sofort mit den Spielen, die wir in letzter Zeit gespielt haben und da sind 2 ziemlich aktuelle dabei. Philipp, Marcel und ich, wir haben in dieser Woche Beyond Two Souls gespielt, das am Mittwoch rauskam von Quantic Dream, Publisher, ja, Sony Computer Entertainment. Und ich weiß, dass besonders Philipp sich schon richtig auf das Spiel gefreut hatte, weil er ein großer Fan von Heavy Rain ist.
Genau, mein Lieblingsspiel.
Ja, und wie ist denn jetzt wie war dein erster Eindruck von Beyond Two Souls? Nachdem ich ja vielleicht schon ein paar negative Sachen gesagt habe und ich so die Befürchtung habe, dass die dich vielleicht schon etwas beeinflusst haben in deiner Meinung.
Deine Review habe ich mir, bevor ich gespielt habe, noch gar nicht angeguckt und so weiter. Ich habe versucht, so wenig wie möglich Informationen zu kriegen. Also ich habe mir schon dieses Gameplay mit dir angesehen, das glaube ich eine halbe Stunde gedauert hat, aber sonst habe ich versucht, News so gut wie möglich zu ignorieren.
Ja.
Und dann habe ich es angefangen. Den Anfang fand ich eigentlich ganz gut. So atmosphärisch war es nicht, weil Handwerker bei mir waren und die ganze Zeit alle 10 Minuten reingekommen sind. Aber okay. Das hat mir eigentlich schon ganz gut gefallen.
Okay, Moment, ich will noch was zu den Handwerkern hören. Warum genau waren die in deinem Zimmer?
Nicht in meinem Zimmer, direkt neben meinem Zimmer.
Ah, okay.
Der Anfang hat mir ganz gut gefallen, bis man irgendwann aufgefallen ist, dass man eigentlich so gut wie gar keine Möglichkeiten hat und dann drehte sich alles um und ich fand es erstmal ziemlich schlecht.
Hm.
Weil ich habe versucht, meine Erwartungen sowieso runterzuschrauben, weil Heavy Rain halt mein Lieblingsspiel ist und ich mir sicher war, dass ich jetzt nicht mein Lieblingsspiel direkt in den Schatten stellen kann quasi, aber ja. Das habe ich halt auch nicht wirklich erwartet. Trotzdem war ich dann erstmal ein bisschen enttäuscht, weil bei Heavy Rain gab es halt so viele Interaktionsmöglichkeiten. Man konnte irgendwie alles Mögliche machen. Zum Beispiel einfach Milch aus dem Kühlschrank rausnehmen, völlig unnötig, auch wenn man das gar nicht muss, sich rasieren, duschen und alles.
Ja.
Und hier ist das dann schon so auf die nötigsten Sachen reduziert, auch wenn es mal Umgebung gibt, die etwas größer ist, kann man leider nicht wirklich irgendwas mit der Umgebung machen.
Du wolltest dich also mit Jodie rasieren?
Und duschen.
Ja.
Aber erstmal rasieren. Während die Handwerker im Zimmer sind. Das hätte nicht gut ausgesehen. Wie ist bei dir, Marcel?
Heavy Rain kenne ich jetzt nur von dir aus. Also habe ich natürlich mit Schulter geschaut, als du gespielt hast und davon geschwärmt hast. Richtig bin ich ja da nie so mit warm geworden. Also hat es mich nicht so stark interessiert. Wenn es halt auch nur auf Beyond Two Souls gekommen, weil es halt die Trailer halt verdammt gut aussahen und man hat gleich gesehen, dass es was Übernatürliches ist vom Thema her und das ist dann eher mein Geschmack. Deswegen wollte ich dann auch wirklich mal selber spielen und deswegen, weil ich halt die Vorgänge nicht kenne und diese, all die Möglichkeiten, gab es auch keinen Grund, weswegen ich da enttäuscht sein konnte und das hat mir eigentlich ganz gut gefallen.
Tja, bei mir war es seltsam. Also erstmal, das Spiel wurde ja letztes Jahr angekündigt, erst bei der E3, glaube ich, erst. Also es kam ja kurz vorher die Kara-Demo und da dachte man, okay, Quantic Dream, die entwickeln jetzt wahrscheinlich ein neues Spiel, das kommt dann so in 5 Jahren raus ungefähr. So wie bei Heavy Rain, da hat es auch eine ganze Weile gedauert und da hat sich viel geändert, seit das Spiel das erstmal angekündigt wurde und dann musste ich nochmal warten, weil ich zu der Zeit dann noch keine PS3 hatte und so weiter. Jetzt kam das Spiel direkt im Jahr danach raus und das war sehr seltsam. Also erstmal hat man gesehen, okay, da ist was Übersinnliches. Und dann dieses Jahr bei der E3 auf einmal, was, da sind Schleicheinsätze, jetzt sieht das aus wie Splinter Cell und so weiter. Und dann hat man auf einmal das Kampfsystem gesehen und was, da sind auf einmal gar keine Quicktime-Events mehr und immer weiter und immer weiter. Philipp hatte ja schon gesagt, wir haben das Spiel, die 30-Minuten-Demo haben wir kommentiert. Das könnte ich eigentlich auch nochmal hier bei uns im YouTube-Kanal hochladen. Das war eigentlich ein sehr interessanter Audiokommentar. Und ja, ich wusste nicht wirklich, was ich davon halten sollte. Also so richtig, richtig gefreut habe ich mich eigentlich nicht, weil ich schon so einige Befürchtungen hatte, was sich vor allem darauf bezieht, dass es eben nur 2 Hauptfiguren gibt. Und davon ist nur eine wirklich ein Mensch. Und bei 2 Hauptfiguren erscheint es mir fast unmöglich, die ganzen Sachen zu machen, die Heavy Rain eben so großartig gemacht hat. Also diese, ich weiß nicht, 5 oder 6 Hauptfiguren, die eben fast jederzeit sterben konnten und so weiter. Und diese wirklich engen Situationen, wo man schnell Entscheidungen treffen musste und so weiter. Sowas... Tja, ich dachte mir schon, dass sowas hier nicht geben würde und ich muss auch sagen, im Prinzip war es auch so. Ich habe dann die Demo gespielt, die vor 2 Wochen, glaube ich, rauskam, habe darüber auch nochmal im Blog geschrieben, kann man nachlesen und dort hatte ich dann das Gefühl, okay, aber zumindest kann man mit Aiden viele Sachen machen. Bei Aiden scheint es so zu sein, der kann Menschen ärgern, also er kann Poltergeist spielen und vielleicht ist das die Art, wie man Entscheidungen in diesem Spiel trifft. Wie sehr befolgt er eben die Befehle von Jody oder wie sehr hat er seinen eigenen Kopf, aber da habe ich dann auch schnell mitgekriegt, also gerade speziell in dem, was man in der Demo machen konnte, eigentlich muss man fast alles machen, um weiterzukommen. Und ansonsten besteht das Spiel die meiste Zeit daraus, diese weißen Punkte zu suchen. Also das sind so die Adventure-Elemente. Wir werden natürlich jetzt nicht spoilern, sondern wir werden versuchen, so ein bisschen über die Anfänge zu reden und allgemein über das Gameplay des Spiels. Aber wir machen dann in naher Zukunft auch noch einen Spoiler-Podcast dazu, wo wir dann versuchen, die Geschichte zusammenzubasteln. Denn die ist ziemlich nonlinear erzählt. Man hat eine Timeline als Ladebildschirm und dort sieht man die einzelnen Szenarien und die gehen eben quer durch die Zeit. Kinder-Jody, Erwachsene-Jody, Jugendliche-Jody und so weiter.
Was ich eigentlich ganz gut finde, der Prolog scheint ja das Ende oder zumindest sehr nah am Ende zu sein. Also das, was man als erstes sieht. Ich weiß jetzt nicht, ob es wirklich das Ende ist.
Ja.
Nur nah dran, das müssen wir jetzt auch nicht sagen. Aber
ja, wobei das auch so ein typisches Ding ist, das mich sehr oft nervt. So ein Stilmittel, das so, also ich sag mal, jede TV-Serie hat das schon einmal gemacht in einer Folge. Und es gibt halt so Filme wie Mission Impossible 3 zum Beispiel hatte das gemacht, wo man eben erst das Ende sieht und dann, wie es dazu kommt. Und mich nervt das fast immer, wenn ich weiß, wie die Geschichte ausgeht. Außer ich vergesse es dann im Laufe der Geschichte. Aber ansonsten, also meistens sieht man, wie die Hauptfigur erschossen wird oder so und dann am Ende stellt man fest, oh, ist ja doch nicht erschossen, bla. Hat eigentlich eine Schutzweste getragen oder so. So läuft das eigentlich in den meisten Geschichten. Also man sieht, wie irgendwas schiefgegangen ist und dann sieht man die gesamte Folge lang, was passiert ist. Und das ist eigentlich ein Stilmittel, das ich nicht so besonders mag. In Beyond Two Souls ist es nicht ganz so, weil das sehr vage und ehrlich gesagt, ich habe mich das mal den größten Teil des Spiels gefragt, was zur Hölle dieser verdammte Prolog war. Denn die eigentliche Geschichte beginnt ja damit, was man bei der letzten E3, also letztes Jahr bei der E3 gesehen hatte, wie sie beim Polizisten sitzt und, verstört ist. Wie hat euch das gefallen mit dem nonlinearen Storytelling? Dieses ganze Gewusel durcheinander?
Also, ich muss sagen, das ist direkt schon einer meiner größten Kritikpunkte. Man kann nämlich durch dieses Erzähl-Ding quasi gar nicht die ganzen Freiheiten haben. Also man Freiheiten schon, aber Entscheidungen eben nicht. Es macht ja keinen Sinn, dass man am Anfang in der Kindheit zum Beispiel irgendwas spielt und dann direkt irgendwas ganz anderes, was aber dann gar nichts mehr damit zu tun hat in der Zukunft und so weiter.
Ja. Also ja, vor allem ist es unmöglich, dass irgendwelche Figuren durch eine eigene Entscheidung sterben, wenn die eigentlich schon in der Zukunft
sind. Genau, das meinte ich.
Ja.
Ja, ja. Und sowas, das schränkt das schon eigentlich enorm ein, was Entscheidungen angeht.
Ja.
Und ich muss auch sagen, Zwei Sachen, zwei Zeiten mag ich nicht. Ich kann es ja jetzt so andeuten. Also eine Sache kann ich sagen. Eine geht dann schon im Spoilerbereich, die deute ich eher an. Ganz kleine Jodie finde ich eher langweilig. Mhm. Und dann gibt es eine Verfolgungsjagd über einen Zug. Mhm. Ihr wisst, was ich meine. Die Zeit mag ich eher auch nicht so.
Ja.
Mir gefällt so am meisten die jugendliche Jodie eigentlich. Am besten.
Vom Aussehen jetzt oder vom... ist er dein Typ?
Nein, da gefällt mir die Kleine am liebsten.
Okay. Das kann ich mir schon erst vorstellen.
Direkt sympathisch anfangen. Nein, die gefällt mir am meisten von den Missionen her und so und das, was dann in den Trainingsbereich geht, auch noch, aber der Verfolgungsjagdteil, da, das ist dann schon zu viel Action. Und das mit der ganz kleinen Jodie ist dann, da passiert dann halt wirklich so gut wie nichts. Hm. Bis also, jetzt jedenfalls.
Ja, für die, die die Demo gespielt haben, der zweite Teil der Demo, das fand ich sehr, sehr anstrengend. Also vielleicht auch deswegen, weil ich es in der Demo schon mal gespielt habe, aber selbst in der Demo fand ich schon nicht so toll. Wie den
ich
ersten
weiß jetzt ehrlich gesagt nicht, welchen Teil du davon
Na, die also, Zuggeschichte. Verfolgungsjagd, sie wird durch den Wald verfolgt.
Das hat Spaß gemacht, aber es zieht sich dann irgendwann, weil es wirklich die ganze Zeit durch ist, nur Rennen.
Genau, das zum einen. Und ich fand es ehrlich gesagt auch nicht spaßig, weil ich drücke die ganze Zeit nur Tasten. Und tja, ich fand insgesamt so, dass, also ich sage immer so das erste Drittel ungefähr. Ich kann es natürlich nicht wirklich einschätzen, aber ich fand das wirklich anstrengend. Teilweise, weil es wirklich so von Action-Szene zu Action-Szene war.
Und genau, und das hat mir dann auch erstmal das Spiel kaputt gemacht, weil ich weiß, egal was ich drücke, ich kann nicht sterben.
Ja.
Selbst wenn ich jetzt gar nichts drücke, dann entweder kommt dann Game Over oder so, ich hab's natürlich jetzt auch nicht ausprobiert, aber oder sie fliegt halt hin und geht dann trotzdem weiter.
Mhm.
Und das, wenn dann nichts passieren kann, egal was man macht oder eben nicht macht, dann...
Ja, aber am meisten haben mir wirklich die Entscheidungen gefehlt. Also ich fand das auch nicht so schlecht, dass das nonlinear erzählt wurde, dass so ein bisschen hin und her gesprungen wurde, weil wir hatten doch auch schon mal die Befürchtung geäußert, dass man dann halt wirklich das ganze Leben durchspielt. Und
eigentlich stört es mich auch nicht, aber es stört mich halt, weil dadurch eben die Entscheidungen verloren gehen. Das meinte ich.
Also ich mag das in Filmen zum Beispiel nicht. Ich bin kein Fan so von Filmen, die einfach die komplette Lebensgeschichte von einer Figur zu erzählen, weil die Figur ändert sich einfach viel zu oft, als dass ich da wirklich dranbleiben kann. Da sieht man dann halt das Kind, dann ein paar Jahre später der Jugendliche und so weiter. Das wird halt oft so gemacht, wenn irgendwie so halb biografische Filme erzählt werden. Da sieht man dann verschiedene Lebensabschnitte und das gefällt mir nicht so gut. In dem Fall ist es eben hin und her gesprungen, bloß das erschien mir sehr wahllos.
In dem Fall war es jetzt echt nicht so schlimm. Ich meine, selbst die kleine Jodie sieht noch ziemlich, also vom Gesicht her ähnlich aus und die Jugendliche mit erwachsenen Jodie sehen fast ähnlich aus. Also die wird auch nicht sehr groß. Also da kommt man sich doch schon ziemlich gut reinversetzen in den Charakter.
Ja.
Du kannst dich in kleine Mädchen reinversetzen.
Ja.
Okay.
Ja, Marcel schlüpft gerne in den Körper kleiner Mädchen. Jedenfalls. ich schneid's raus. Vielleicht doch nicht. Ja, es waren ja so ungefähr 25 Jahre, die man gespielt hat. Nicht ganz, weil man spielt ja auch nicht Baby Jodie. Aber dafür, dass eben so viele, also ich weiß nicht, ich finde, man hätte ein paar grobere Lebensabschnitte machen können. Man hatte halt nicht Kinder-Jodie, jugendliche Jodie und ältere Jodie, sondern man hatte dann noch so Abschnitte, hier nochmal die etwas ältere Jugendliche und von der Alten dann nochmal etwas älter. Da ist sie gerade irgendwo unterwegs, da sitzt sie dann wieder bei der Polizei und da ist die kleine Jodie hier und da. Man hätte ja wenigstens die einzelnen Abschnitte linear, also immer zusammenhängt wenigstens erzählen können und nicht so komplett durcheinander, dass man jetzt Kinder-Jodie das und da, davor ist das mit Kinder-Jodie und so.
Das finde ich auch, weil dadurch weiß man auch nicht, man flieht zwar und man weiß, man muss fliehen, aber man weiß nicht mal wovor und warum und wo man hin will und was davor passiert ist. Ja, das ist einfach zu wirr.
Gut, das fand ich ganz interessant, die Frage, wovor läuft es jetzt eigentlich davon und wie ist das passiert? Das hat mich schon interessiert. Ich weiß nicht. Es ist halt schon irgendwie blöd, wenn... Ja, ich weiß nicht, vielleicht könnt ihr es besser in Worte fassen, aber... Ich finde, es hätte einen Punkt im Spiel geben können, wo dann mal aufgehört wird mit den Rückblicken. Und vielleicht am Ende höchstens nochmal ein. Aber wenn ich da mitten in einer Action-Szene bin und denke, wie geht's weiter? Und dann kommt erst wieder ein Rückblick. Aber ich weiß, nach diesem Rückblick kommt noch ein anderer Rückblick. Und da geht's noch nicht direkt in der Gegenwart weiter. Und irgendwie verliere ich dann auch das Interesse an den Figuren. Also ich muss sagen, im späteren Verlauf des Spiels hat mir besser gefallen. Da gab's mal etwas offenere Gebiete, sogar teilweise sehr, sehr offene Gebiete, was sehr überraschend ist für diese Art von Spiel.
Auch mit mehr... Interaktionsmöglichkeiten dann, oder?
Nicht wirklich, nee. Das hat mir zum Beispiel auch gefehlt. Also Interaktionsmöglichkeiten gab es nie so richtig viele, zumindest im Vergleich zu Heavy Rain, wo man wirklich jede Schublade aufmachen konnte. Ich glaube, das ist aber der Tatsache geschuldet, dass man eben Jodie und Aiden hat. Aber selbst insgesamt haben die beiden nicht so viel, was sie machen können. Man sucht dann wirklich ein ganzes Haus ab nach weißen Punkten, um zu sehen, ob man irgendwo was machen kann. Und dann diese kleinen Bonuspunkte, die noch überall rumliegen. Und ich weiß nicht, das war so Heavy Rain Light sozusagen. Aber dafür hatten die dann eben wieder andere Sachen, die Heavy Rain nicht bieten konnte. Eben so richtig große, epische Momente und so weiter. Wem das gefällt, der wird Beyond Two Souls vielleicht sogar mehr mögen.
Ja gut, aber wo du das vorhin jetzt sagst, mit diesem Hin und Her und dass es eigentlich einen Zeitpunkt geben sollte, wo keine Rückblicke mehr sind, so war es ja eigentlich auch. Also nachdem es dann ab daran spielte, nach dieser Polizeiszene halt, was ganz am Anfang zu sehen war, lief es ja nur aufs Finale hinaus und die einzigen beiden Rückblicke, na gut, die waren jetzt halt nötig, um diesen Wandel halt in der Story noch spannend zu halten, würde ich jetzt sagen.
Das weiß ich jetzt noch nicht. Ich bin gerade bei den Indianern angekommen und also Indianer sind ja nicht, aber diese komischen Typen da.
Ja,
Pferdeflüsterer, ja.
Darüber reden wir dann im Spoiler-Podcast, aber das ist ist ein cooler Abschnitt im Spiel, finde ich. Auch wenn er etwas ich weiß nicht genau, was die hier getrieben haben. Ich finde, bei Heavy Rain haben die es sehr gut geschafft, bis auf ein paar kleine Logiklücken eine sehr bodenständige Geschichte zu erzählen und wirklich mal einen Thriller zu bringen, der eben keine Magie und sowas braucht. Man hatte ein bisschen Sci-Fi, gerade wenn es um den FBI-Agenten geht, aber ansonsten war Heavy Rain eben eine schöne persönliche Geschichte und hier wurde eben, es wurde Fahrenheit genommen, aber direkt das Ende von Fahrenheit einfach komplett abgedreht.
Und da müssen wir auch mal einen Podcast machen, Brainstorm oder Gedankengänge, das perfekte Quantic Dream-Spiel, wie wir auch schon geschrieben
haben. Ja, genau. Du wolltest ja, dass das so ein Liebesdrama oder so.
Nein, aber das ich habe als Beispiel, als perfektes Beispiel für ein Quantic Dream-Spiel Matchpoint genommen, den Film. Das halt wo moralische Sachen sind oder meinetwegen auch talentierter Mr. Ripley, sowas, was realistisch ist und eine Geschichte mit vielen fragwürdigen Sachen und so, wo man sich überlegen muss, was man da jetzt macht und so.
Ja, ich finde, Heavy Rain war schon die perfekte Wahl, wo es ein paar persönliche Sachen gab, aber eben auch diese Thriller-Sachen, wo dann wirklich Menschen sterben konnten. Weil wenn es dann zu persönlich wird, da hat man dann am Ende eine Dating-Sim oder so, sowas in der Richtung, wo es dann wirklich nur noch um Geschichte geht. Also die Tatsache,
Ich will jetzt nicht spoilern, aber das, was ich genannt habe, das geht dann auch schon noch in andere Richtungen.
Ja, aber es muss schon irgendwie so, das bei Heavy Rain das Tolle war eben, dass man fast durch das ganze Spiel durch immer wieder in Gefahr war und bestimmte Entscheidungen treffen mussten, die einige Figuren vielleicht umbringen konnten und so weiter. Bei Beyond Two Souls hat man es eigentlich gar nicht. Und ich find's gut, wie die es wieder hingekriegt haben, keinen Game-Over-Bildschirm oder so zu haben, sondern es geht immer irgendwie weiter.
Aber manchmal muss man dann wirklich 10 wiederholen, wenn man schlecht ist.
Echt? Na gut, bei dem Training zum Beispiel. Ja, das ist aber, glaube ich, auch das Einzige.
Noch irgendwie Sinn.
Ja, das ist, glaube ich, das Einzige, wo man was wiederholen muss. Ansonsten kann es aber oft passieren, dass ein Moment zu zeitig endet. Also das, was wir zum Beispiel in unserem Gameplay-Kommentar hatten, in den 30 Minuten, das Ende der Szene dort ist bei mir so nicht passiert jetzt im Spiel. Die endete bei mir etwas anders, zwar das Resultat war das gleiche, weil das muss ja wieder so sein, weil die Geschichte eben nonlinear erzählt ist und wir schon wissen, worauf es hinauslaufen wird. Aber das kann eben schon vorher zu Ende sein. Gegen Ende hat das Spiel noch etwas offenere Momente. Es hat ein paar Entscheidungen und so weiter und ein paar Abschnitte, die mehr auf Gameplay ausgelegt sind. Ich hatte bei Facebook in unserer Diskussion geschrieben, dass das Spiel eigentlich mehr Film ist als jedes andere davor. Das war aber nur eine Art, dir das zu sagen, ohne irgendwas zu spoilern. Ich würde eher sagen, es ist weniger Spiel. Aber da könnte man jetzt wieder streiten, dass dadurch, dass man Aiden eben frei durch den Raum bewegen kann, das eigentlich wieder mehr Spiel ist als Heavy Rain. Wie seht ihr das?
Das ist schwer zu sagen. Bei Heavy Rain könnte man sagen, es ist mehr Spiel, weil es mehr Auswirkungen gibt. Aber dann könnte man sich auch einfach mit interaktiver Film damit rausreden.
Aber Heavy Rain hat sich ja schon noch sehr wie ein Adventure angefühlt.
Ja, schon. Du meinst, weil es da mehr Sachen gab, die man selbst machen musste und so?
Na, allein die Detektivarbeit, die man zum Beispiel machen konnte, Beweise finden, selbst zusammensetzen und so weiter, sowas hat Beyond Two Souls ja nicht mehr. Das geht eher, also The Walking Dead zum Beispiel letztes Jahr war ein tolles Spiel, aber auch noch, also da ging es auch wirklich nur noch um die Entscheidung und um das Gameplay. Da waren ganz selten mal Momente, wo man nicht schnell... Also es gab so Momente, wo man schnell irgendwas drücken muss, aber auf die kam es ja nicht wirklich an, sondern es ging darum, wofür man sich entscheidet in bestimmten Momenten.
Ja, aber es gab auch Rätsel und alles.
Ja, Nicht wirklich. Also man musste mal suchen, wo man hin muss, aber meistens hat die Kamera drauf gezeigt. Und jetzt bei Beyond Two Souls hat man wirklich nur noch dieses nach Punkten suchen und naja. Was würdet ihr denn zum Gameplay sagen im Vergleich zu Heavy Rain? Verbessert, verschlechtert?
Schwierig eigentlich. Das Gameplay ist jetzt zu normal fast schon, finde ich eigentlich. Das hat nichts mehr Besonderes. Bei Heavy Rain war es jetzt nicht wirklich was ganz anderes. Da hatte man halt diese Taste da, die man immer gedrückt halten musste, um zu gehen. Man hatte eine Taste, die immer Ansichten gewechselt hat. Die gibt's, glaube ich, jetzt auch nicht, ne?
Nee, ich glaube nicht.
Man hatte noch die Gedankentaste, die ich ja auch ein bisschen vermisse. Die war eigentlich sehr gut.
Ja. Ich weiß nicht, ich fand das bei Heavy Rain schon fast perfekt, wie die es gemacht haben. Also allein die ganze Steuerung. Gut, über den Antriebsknopf kann man sich streiten. Mir hat da sehr gut gefallen.
Fand ich eigentlich gut. Teilweise war es auch wirklich schwer, was zu drücken und so. In bestimmten Szenen, ich weiß nicht, in irgendeiner Kritik habe ich gelesen, und dass Leute einfach mit der Nase oder Zunge oder sonst irgendwas die Knöpfe noch drücken mussten, weil sie sonst irgendwie verloren haben. Ja, und das teilweise echt schwer ist, wenn man alles gedrückt halten muss, gleichzeitig dann noch irgendein Knopf, der an einer ganz anderen Stelle ist und so. Und man weiß ja nie, was jetzt kommt, dann drückt man mit der einen Hand irgendwas und dann braucht man die eigentlich gerade woanders und so. Und das ist jetzt ja auch nicht so.
Ja. Ja, ich weiß nicht, mir hat der Antriebsknopf besser gefallen, vor allem wegen den vielen Kamerawechseln und so weiter. Das ist halt schwerer. Also ich hatte bei Beyond Two Souls am Anfang nicht so das Problem, aber später in den Action-Momenten war es schon manchmal so, da hat die Kamera gewechselt und da habe ich noch in die falsche Richtung gedrückt und so weiter und dieses Ganze hin und her. Und die ganzen Interaktionen mit Gegenständen waren einfach richtig, richtig gut bei Heavy Rain gemacht, indem man die eben wirklich nachvollziehen konnte mit dem Stick. Wenn eine Türklinke öffnet, dann musste ich eben genau die Bewegung machen. Oder wir hatten mal in dem Heavy Rain Podcast darüber geredet, wie er am Anfang aus dem Bett aufsteigt, wo man eben auch die richtigen Tasten dafür hatte, für dieses Gefühl, wie er langsam hochkommt und so weiter. Das war jetzt alles kaum noch so. Also man hatte eben immer nur den rechten Stick für die einfachen Interaktionen. Und mir ist dann später erst aufgefallen, okay, man kann den auch langsam drücken, wenn man was trinken will. Zum Beispiel hebt sie nur langsam die Tasse, wenn ich die Taste langsam, also den Stick langsam nach oben drücke. Aber die meiste Zeit hatte ich das eben nicht, sondern ich weiß nicht, oft musste ich dann eben in etwa einschätzen, wie ich den Stick drücken muss. Dann habe ich auf den Stick nach oben gedrückt, obwohl er eigentlich nach unten ist, weil man musste immer danach gehen, wo liegt das Objekt im Vergleich zur Figur. Wenn das Objekt über mir liegt, sozusagen in der Kamera, dann musste ich eben nach oben drücken. Wenn es unten liegt, muss ich nach unten drücken. Und das fand ich teilweise sehr verwirrend. Also ich weiß, warum sie es gemacht haben, weil viele eben gesagt haben, ja, nur so ein Quicktime-Event-Spiel komplett durch. Und ich fand das aber besser als diese weißen Punkte, die jetzt angezeigt wurden. Und ich weiß nicht, das hat mir bei Heavy Rain einfach besser gefallen. Auch dort gab es Momente, wo ich jetzt nicht wusste, muss ich schnell X drücken, muss ich X gedrückt halten oder muss ich es nur kurz drücken. Aber das war dann, naja gut, bei Heavy Rain war es dann schon manchmal schade, weil es dann schon auf Leben und Tod ankam. Aber ich weiß nicht, ob das mit dem rechten Stick jetzt wirklich die Lösung dafür war. Vor allem deswegen, weil der rechte Stick ja gleichzeitig auch noch für die Kamera da war. Und das fand ich dann schon etwas komisch. Du hast gesagt, der Gedankenknopf, der hat mir auch gefehlt, weil dort konnte man ja bestimmte Gedanken auswählen bei Heavy Rain und die haben die Figuren dann ausgesprochen. Und ich weiß nicht, wie ihr das empfunden habt mit Jodie, aber ich habe nie so richtig das Gefühl gehabt, dass ich jetzt gerade sie bin als Charakter.
Nein,
auch nicht. Ja, fällt schwer.
Ja, aber ich weiß nicht, bei Heavy Rain hatte ich das mehr, obwohl es verschiedene Figuren waren, weil ich eben gerade ihre Gedanken lesen konnte und bestimmte emotionale Momente. Wenn Jodie geredet hat oder Witze gemacht hat bei Beyond Two Souls, dann kam mir das total absurd vor. Ich hatte überhaupt nicht, ich weiß nicht, manchmal kam es mir echt komisch vor, oder wenn sie auf einmal gelächelt hat. So eine Momente hatte man einfach so selten, dass ich dachte, ist das jetzt eine komplett andere Figur? Und dann springt man wieder hin und her und dann ist sie auf einmal dieses rebellische, jugendliche Mädchen. Wie ist das jetzt passiert? Okay, gehört wahrscheinlich zu ihrer Entwicklung dazu und so weiter.
Da ist vielleicht noch ihre Kindheit am besten gemacht. Zum Beispiel die eine Szene, wo sie Puppen spielt, erinnerst du dich daran?
Ja, die war sehr schön.
Die war zum Beispiel sehr gut gemacht. Ich glaube, da musste man auch selbst steuern.
Ja, Marcel, hast du die auch gespielt?
Mhm. Ja.
Ja, fand ich sehr gut.
Die war, da merkte man auch noch irgendwie vom, dass sie halt ein Kind war und so, wie die erst so geredet hat und so, irgendwie, woher hast du das neue Haus, das habe ich zum Geburtstag bekommen oder so.
Ja. Sowas waren auch meine Lieblingsmomente in dem Spiel, weil
ansonsten. Ja, das hat mir auch doch noch gefallen, obwohl ich eigentlich finde, dass bei ganz kleinen Josie zu viel.
Josie?
Jodie.
Ja.
Dass da zu viel davon ist. Aber der Moment hat mir zum Beispiel gut gefallen. Mhm. Meistens habe ich aber auch nicht wirklich bis jetzt mitgefühlt.
Ja. Ja. Wie fandet ihr
in Heavy Rain, in Heavy Rain will man zum Beispiel dieses, den Sohn halt die ganze Zeit retten und dann auch Sachen dafür machen, die man eigentlich nicht machen will. Und hier ist es dann egal, wenn ein Kind von irgendjemandem im brennenden Haus liegt.
Ja.
Also mir zumindest.
Wie fandet ihr den Einsatz von Aiden?
Auch zu wenig Interaktion. Man kann immer nur eine Sache machen, die auch direkt dann für die Story ist. Man hat nicht mehrere Möglichkeiten oder so. Hm. Ich glaube, es gibt wirklich immer nur eine Möglichkeit bei dem, wenn man ihn einlösen muss.
Ja, Marcel, wie fandest du die Steuerung von Aiden?
Ja, es war schon interessant gemacht, also wie man halt diese sag jetzt mal Nippel bewegt, passiert eine andere Aktion. Ja klar, es war halt festbestimmt, welche Aktion gerade möglich ist, weil ja auch anhand dieser Aura zu sehen, ob man rot, gelb oder blau. Hm.
Die Steuerung. Ja, ich fand die Steuerung insgesamt aber.
Ja, am Anfang fand ich die Steuerung gewöhnungsbedürftig, aber man hat sich dann gewöhnt. So mit diesen Rauf und Runter und so, also diesen Raumgleiten und so, ja. Hm.
Ja, die Steuerung fand ich jetzt auch nicht schlecht, nur halt das, was ich gerade gesagt habe, mit der Interaktion fehlt.
Also ich fand die Steuerung von Aiden nicht so toll. Ich fand ihn ziemlich kompliziert zu spielen. Da war halt wie so eine frei bewegliche Kamera, aber auch irgendwie dadurch, dass man sich eben nach oben und unten und frei im Raum, oft hing man dann irgendwie im Boden drin oder so, wenn man sich eigentlich auf was zubewegen wollte. Und ich weiß nicht, ich fand das alles ein bisschen überkompliziert gemacht. Und dann hat man versucht, an so einen Interaktionspunkt ranzugehen, dann stand man nicht richtig dran, so dass man die Taste noch nicht drücken konnte und so weiter, was bei Jody auch so war. Das fand ich manchmal etwas blöd gemacht. Aber ansonsten, ich fand's, also es war interessant, dass er da war. Ich finde Aiden auch als, naja, ich will nicht sagen als Charakter, aber es ist eben interessant, wie er sich ausdrücken kann, ohne jemals irgendwie ein Wort zu sagen. Bei uns war es dann nochmal was ganz anderes, weil wir haben es ja im Koop gespielt. Das heißt, einer hat dann Jody gesteuert und der andere Aiden. Und das Prinzip war aber das gleiche. Der eine Spieler drückt Dreieck und der andere übernimmt dann die Kontrolle. Und wenn der andere wieder Dreieck drückt, geht's eben zurück zu Jody oder wieder zu Aiden und so weiter. Das war also ganz cool, dass sie es so eingebaut haben. Und nicht so, wie ich es erst gehört hatte, nur dass man halt nur über eine App den zweiten steuern kann. Das ist dann, wenn man es über die App spielt, ist irgendwie so eine Art Easy-Mode oder so. Genau, habe ich es auch nicht verstanden. Aber am Anfang hat es ja einen auch gefragt, ob man ein erfahrener Spieler ist.
Ich habe Nein gedrückt.
Ach, das konnte man drücken?
Ja.
Ja, also.
Okay. Tja. Ziehen wir mal ein vorläufiges Fazit. Ja, wie ist euer Eindruck von dem Spiel jetzt, ohne schon mal über die Story-Sektion und Spoiler-Sektion zu reden, aber wie habt ihr es letztendlich empfunden? Wart ihr enttäuscht? Ihr habt ja beide sogar noch viel mehr Geld dafür ausgegeben, also hat sich's gelohnt oder nicht?
Also am Anfang war es dann eher eine Enttäuschung, aber langsam geht's eigentlich. Ich hab das dann auch gemerkt, dass da immer wieder an das Spiel gedacht habe und es weiterspielen wollte. Hm. Und eigentlich, ja, es ist gut, aber Heavy Rain ist auf jeden Fall besser. Hm. Aber es ist schon eine Empfehlung. Nur jetzt nicht für 80 Euro oder so wie ich.
Ja. Naja, ja, ich fand's auch auf jeden Fall sehr filmreif. Also es war halt, das, was man erwartet hat, ein toller Film, ein Spiel, was man dann ein paar Tage nur schon durchspielt. Hollywood-reif, wie man auch sagt. Hat Spaß gemacht und es hat sich auf jeden Fall gelohnt, würde ich jetzt sagen. Also ich fand es toll, auch wie gesagt, diese bekannten Schauspieler, die da besetzt wurden und so, war auch was anderes, weil man die Gesichter irgendwie auch schon kennt und die Mimik und die Musik ist auch toll gemacht, das ist ja von Hans Zimmermann. Mhm. Und ja, eine sehr tolle Stimmung und auch wenn es am Anfang war, ich auch ein bisschen enttäuscht, weil halt dieser Erzählstrang halt so wirr war, dachte ich schon, die Story geht irgendwie, es geht was von der Story verloren, aber am Ende hin hat sie dann irgendwie schon etwas Sinn ergeben und so hat mich so voll zufriedengestellt, ja.
Heißt du nicht Hans Zimmer?
Ja.
Ja, oder?
Zimmermann, okay.
Ja, stimmt jedenfalls. Also mir hat es dann letztendlich auch gut gefallen. Ich war aber wirklich genervt von den ersten Abschnitten und auch später immer wieder. Also ich finde, es wurde extrem viel Potenzial verschenkt. Ich fand die Geschichte teilweise sehr konfus. Also jetzt nicht im Sinne von, dass ich ihr nicht folgen konnte oder zumindest später ging es dann, als so langsam alle Drähte verbunden wurden. Aber es gibt jetzt noch Themen, die wir gestern zum Beispiel noch so diskutiert haben. Wie ist das jetzt eigentlich? Macht das überhaupt Sinn und so weiter? Womit wir uns dann im Spoiler-Podcast nochmal beschäftigen werden. Ich finde, ja, also fast alles, was die Steuerung angeht, war besser bei Heavy Rain, meiner Meinung nach. Ich fand das mit Aiden aber ganz gut, dass man mal offenere Abschnitte hat und so weiter. Und tja, das mit dem Schleichen und so weiter hat teilweise etwas genervt, finde ich, wenn es in zu langen Abschnitten war. Aber es war ein interessantes Gameplay-Element. Also die haben sich hier viel getraut. Aber es war eben auch so, ich glaube, Marcel, du hast es gestern so gesagt, als ob die alle in so einer Brainstorming-Session gesessen hätten und dann einfach alles mit reingenommen haben, was denen eingefallen ist. Einfach alles zusammengewürfelt. Und man merkt auch schon, dass die sich die Möglichkeit offen lassen, Fortsetzungen noch irgendwie zu machen in diesem Universum. Weiß ich nicht, ob das so eine gute Idee ist. Ich habe besonders viele Parallelen dann auch wirklich zu all ihren früheren Spielen gesehen. Vom gesamten Gameplay und vom Design her war es noch sehr wie Heavy Rain. Viele Ideen waren so ein bisschen aus Fahrenheit oder so gewisse Ähnlichkeiten. Und
aus Omikron dann wahrscheinlich das mit den Figuren, ne? Aiden.
Ja, genau. Einfach ja. Das Thema, also es hieß ja auch so Nomad Soul und jetzt haben wir eben Two Souls. Also ja, da sehe ich schon so gewisse Parallelen. Wie gesagt, wir machen dann noch einen Spoiler-Podcast dazu. Die Review findet man bei uns auf der Seite, ein Eindruck zur Demo. Unser 30-Minuten-Kommentar, den werde ich darunter dann auch nochmal verlinken und auch nochmal den Heavy Rain-Podcast.
Okay, und noch eine Frage von mir. An einer Stelle gibt es eine Szene, wo man sich heilen muss, wo man Ewigkeiten mit beiden Sticks auf einem Punkt halten muss. Kommt sowas öfter? Ich hatte einen Anfall bei dieser Szene.
Ja, es kommt öfter vor.
Ja, und alle sind sich einig, dass es ziemlich schwer ist.
Mhm. Ja, ich habe 20 Minuten oder so gebraucht.
Nee, Josie fand es nicht schwer. Aber es hat trotzdem lange gedauert. Gut, gehen wir weiter. Marcel, du hast was gespielt seit gestern, seit Samstag, ja. Veröffentlicht.
Offizielle, genau. Seit den offiziellen Veröffentlichungstermin von Pokémon. Yeah. Von ja. Beyond the Soul zu Pokémon also. Nein, ich habe mich auch wirklich echt schon lange drauf gefreut, ob das Spiel, also jedes Jahr kommt endlich ein neuer Teil raus und irgendwie macht es jedes Mal Spaß. Also Pokémon ist zwar dieses Kindheitsklischee, aber weiß halt gerade an die alte Zeitung erinnert und diese Grundprinzipien von Sammeln und Kämpfen und so bedient, das macht einfach Spaß irgendwie. Deswegen spiele ich es endlich doch immer gerne mal wieder. Und mit jeder Edition kommt halt eine etwas abgeänderte Story und somit macht es auch wieder Spaß.
Jedenfalls, haben die Spiele denn inzwischen so eine Art richtige Geschichte oder ist es immer noch mehr von Punkt A zu Punkt B, um alle Orden zu kriegen?
Das ist schon dabei, aber die Story wurde schon seit der letzten, also nach diesen Schwarz-Weiß-Editionen wesentlich besser. Also die Schwarz-Weiß hatte mir sehr gut gefallen, halt von der Story her. Fand ich auch sehr gut erzählt.
Hängt es jetzt noch damit zusammen oder ist das eine komplett neue Geschichte?
Das ist komplett neu, weil Schwarz-Weiß hatten sie jetzt ja schon 2 Jahre bedient. Danach kam man noch Schwarz-Weiß 2. Da wurde die gleiche Story weitergeführt. Jetzt gibt es halt eine neue Region zu erkunden und ja, neue legendäre Pokémon und eine neue Story halt.
Okay.
Und diesmal haben ja Nintendo auch sehr viel, also haben ja sehr viel geheim behalten, immer nur so kleine Infos rausgegeben und haben sich sehr viel Mühe gegeben, auch die Neuerungen und auch was für die Story angeht, zurückzuhalten, dass wirklich jeder Spieler auf der ganzen Welt, was an seinem Tag rausgekommen ist, offiziell halt, dann alles gleichzeitig erleben können und das ist ganz toll. Und das Besondere an dem Spiel ist natürlich, weil es das erste Mal jetzt in 3D ist und es wirkt halt auch wirklich toll, also großartig, für ein Pokémon-Spiel meine ich halt, weil jetzt kennt man seit den letzten Jahren halt die typische Grafik vom Game Boy bis hin zum letzten DS-Teil und jetzt ist im ersten Mal alles so 3D-mäßig, die Gebäude, die Städte, die letztens war ich so ein großer Villa oder was, eine Burg und so und sah auch echt großartig aus, also vom Spiel her da rumzulaufen und dies und das. Die Kämpfe wirken etwas dynamischer dadurch, dass hier 3D animiert sind und bei den Attacken und Aktionen halt etwas dementsprechend andere Aktionen ausführen und Bewegungen. Und
es sind aber auch wirklich nur die Animationen, oder? Ansonsten wurden an den Kämpfen nicht viel geändert, denke ich mal.
Na, du meinst, was meintest du denn? Du hast dir immer so gewünscht, mehr, also ein anderer Blickwinkel, dies und das, also.
Ja, einfach ein dynamischeres Kampfsystem, das eben nicht einfach nur, also selbst bei Japano-RPGs ist das ja inzwischen überholt, dieses einfach nur zwei stehen sich gegenüber, einer klickt das eine, der andere klickt das andere. Es wurde ja, also allein in der Final Fantasy-Reihe hat man jetzt schon genug verschiedene Kampfsysteme bekommen, die zumindest ein bisschen mehr, also es wäre ja schon allein was anderes, wenn es zum Beispiel jetzt so ein Active-Time-Battle-System zum Beispiel gäbe, dass man eben teilweise gleichzeitig ziehen muss und die schnelleren Pokémon sind dann eher wieder dran mit den Attacken. Aber bei Pokémon ist ja wirklich noch diese statische, drückende Attacke, dann ist der Gegner dran, dann drückt er eine Attacke. Wodurch sich zum Beispiel so Statusveränderungen meist gar nicht lohnen. Weil meist lohnt es sich eher noch einen Tackle zu machen, als den Gegner erst die Verteidigung des Gegners zu schwächen. Und sowas hat sich ja nicht wirklich geändert, oder? Dann machst du immer noch einen Zug nach dem anderen und hast nur 4 Attacken zur Wahl.
Ja, klar. Ja, das ist vom alten Gameplay her und so. Jetzt denke mal, das wird so nicht ändern. 4 Attacken, mehr können die Viecher sich eh nicht merken. Ja, du hast immer noch die beiden Punkte, wo die stehen und den Attackenwechsel machen. Nur halt die Animationen sind ein bisschen besser und abwechslungsreicher, weswegen es ein bisschen optisch halt aufwertet. Und Neues auch zum Beispiel. Es gab ja immer diese Zweierkämpfe, also 2 gegen 2 aus den alten Generationen. Jetzt auch bei der letzten Generation war das schon so, dass du auch im hohen Gras 2 Gegner Pokémon antreffen konntest. Du musstest mit einem dagegen kämpfen. Jetzt ist es so, dass du auch bis zu 5 gegnerische Pokémon im hohen Gras treffen kannst und gegen sie kämpfen kannst. Aber dann ist das Level so arg runtergesetzt, dass du es wirklich auch schaffen kannst. Also es ist schon gut ausbalanciert.
Gibt es denn dann auch irgendwie Flächenattacken, die alle Pokémon gleichzeitig treffen? Oder muss dann wirklich jedes einzelne nach?
Ja, das gab es in der vorigen Edition auch, ja. Aber am Anfang hat man noch so gut wie keine davon, aber ja, gibt's halt auch.
Ja, weil ich die letzten Editionen nicht wirklich gespielt habe, kenne ich das eben nur aus dem Konsolenspiel, der Dunkle Sturm. Da gab es auch immer so 2 gegen 2 Kämpfe. Da gab es dann zum Beispiel noch Feldveränderungen, dass du es dann regnen lassen kannst und dann werden eben alle Pokémon vom bestimmten Element geschwächt und dann auch so Flächenattacken und so weiter. Aber dort fand ich es teilweise sehr anstrengend, gegen 2 Pokémon gleichzeitig zu kämpfen, weil die Kämpfe dadurch eben noch länger wurden.
Ja, das stimmt. Jedenfalls die Optik ist sehr schön für ein Pokémon-Spiel. Was jetzt auch neu dazu gekommen ist, dass man eigentlich seinen Charakter besser anpassen kann. Also nicht nur am Anfang wählen kann, ob Männlein oder Weiblein. Jetzt kann man auch zwischen verschiedenen Frisuren entscheiden und sich im Spiel irgendwie auch noch umziehen, also andere Klamotten leisten. Friseur gibt's sogar, habe ich gesehen. Da gibt's irgendwie 3 verschiedene, also keine große Auswahl, aber wenigstens ist da, es ist schon mal ein guter Anfang.
Gibt's auch einen Waffenshop? Und
noch nicht. Man kann auch Autos klauen. Und
Selbst kann man sich rasieren?
In gewissen Regionen, ja. Genau, jedenfalls das. Also es ist schon in dieser für ein Pokémon-Spiel sehr gut gemacht. Also neue Generationen gekündigt und für alle Veteranen, die sich noch an die alten Spieler erinnern, die gerne gespielt haben, ist das halt auch ein super Teil, weil halt diese Kanto-Pokémon-Region, also die Kanto-Pokémon auch wieder dabei sind. Also trifft man sehr viele an von den ganz ersten Editionen und sowas wie Mewtwo und die ersten Starter gibt es ja jetzt auch in der Edition und ja.
Aber jetzt mit der Mega-Evolution noch dazu. Wie läuft das denn genau? Du hast es mir vor kurzem schon mal etwa erklärt.
Selbst ausprobieren konnte ich es leider noch nicht, weil ich noch nicht so weit bin. Aber es funktioniert irgendwie so, dass es gewisse Pokémon, also eine gewisse Anzahl, haben halt diese Mega-Evolution. Das ist eine 4. Entwicklungsstufe oder bei einigen dann halt eine neue. Zum Beispiel Kangama hat jetzt auch eine Mega-Entwicklung und der hatte ja nie vorher eine andere, also ist halt was anderes. Und das Besondere an dieser Entwicklungsstufe ist, dass es halt nur für diesen einen Kampf gilt. Also für jede dieser Entwicklung gibt es halt so einen Stein, der heißt dann halt irgendwie wie das Pokémon. Und man setzt halt einen Kampf ein wie so ein Item und einfach entwickelt es sich, hat halt eine große Angriffsstärke, ein anderes Aussehen, vielleicht noch eine andere Technik und so. Und nach diesem Kampf wird es wieder rückgängig gemacht und das Item bleibt natürlich bestehen und es ist halt das neue Innovative in dieser Edition.
Ja, und das gefällt mir auf jeden Fall so gut. Ich fand das immer bei Pokémon, also jetzt zum Beispiel verglichen mit Digimon, wo sich die ja eigentlich immer zurückentwickeln, zumindest in der TV-Serie immer im Spiel. Damals war es auch nicht so. Da waren die eher wie Pokémon und sind so geblieben. Aber ich fand das bei Pokémon halt immer, ich weiß nicht, gerade bei Bisasam zum Beispiel, ich finde Bisasflor extrem hässlich. Aber wenn man halt einen stärkeren will, dann muss man ihn in Bisasflor verwandeln und dann muss er halt so bleiben. Und deswegen finde ich das eine ganz gute Entscheidung, auch weil Verwandlungen an sich eigentlich immer cool sind. In jedem Spiel, also finde ich zumindest, gerade in Rollenspielen, wenn man im Kampf dann irgendwie eine bestimmte Leiste voll gekriegt hat und sich der Charakter dann eben verwandeln kann und doppelt so stark wird, das hat mir schon immer gefallen. Ja. Und ich finde es gut, dass es in Pokémon jetzt sowas gibt, weil bei Pokémon war es halt immer wie, ja gut, einen bestimmten Level erreicht und jetzt verwandelt sich das Pokémon, aber das ist nach dem Kampf ja irgendwie langweilig. Nach dem Kampf hat sich's verwandelt, toll. Das bringt mir jetzt auch nichts mehr. Bis ich das dann einsetze im nächsten Kampf, da kann das schon wieder, weiß ich nicht. Das fand ich halt immer ein bisschen langweilig. Und deswegen finde ich das ganz cool mit der Mega-Evolution.
Und das ist auch der Hauptunterschied zwischen den beiden Editionen. Also ist ja sonst bei jeder Edition gibt's ja, war es ja immer so, dass halt gewisse Pokémon nur in einer Edition gibt, in einer anderen, und die konnte man tauschen. Und der sind also die legendären natürlich, und dann glaube ich nur zwei, drei jeweils, die sich eigentlich gar nicht lohnen zu tauschen. Hm. Aber bei dieser Mega-Evolution gibt es halt die X und Y sozusagen. Also in jeder Edition entwickelt sich es halt zu was anderem. Glurak ist ja zum Beispiel das beste Beispiel. In der Y-Edition ist es halt nur ein also diese alte Drache mit mehr Stacheln. Und in der X-Evolution ist halt ein schwarzes Glurak, was halt gerade bei den Fans sehr gut ankommt anscheinend. Und okay. Das ist halt das Hauptmerkmal. Und was halt neu auch ist bei der Edition, ist, dass es halt neuen Pokémon-Typen Fee gibt, also eine neue Kategorie, was jetzt irgendwie auch irgendwie Fee ist zum Beispiel effektiv, glaube ich, gegen Unlicht und gegen Drachenattacken sind immun oder so. Also das ist Neues, was halt eine neue Spannung reinbringt, ja.
Kriegen die das überhaupt noch wirklich hin mit der Balance, dass die, also ich meine, am Anfang war es ja perfekt, dieses Schere-Stein-Papier-Prinzip, nur mit ein paar noch mehr. Mhm. Mit ein paar Elementen mehr. Also da hat das eigentlich immer ganz gut gepasst. Obwohl man zum Beispiel sagen konnte, wenn man jetzt mit einem Pflanzen-Pokémon angefangen hatte, hatte man schon so in den ersten paar Arenen Vorteil im Gegensatz zum, weiß ich nicht, Feuer-Pokémon oder so.
Ja, das stimmt.
Aber ich weiß nicht, ob das jetzt noch wirklich, also die müssen auch mal den Überblick verlieren bei all diesen Elementen inzwischen.
Doch, es funktioniert schon, weil irgendwie jetzt, viele haben ja immer zwei Elemente. Also es ist ja jetzt nicht nur, dass einer nur Pflanze hat, sondern es gibt immer Pflanze und Wasser. Also die haben ja immer zwei Elemente, weswegen die halt dann mehr Schwächen und mehr Stärken haben und so. Es klappt schon.
Ja. Okay. Ändert sich denn, na gut, du kannst es jetzt noch nicht direkt sagen, aber weißt du, ob sich bei den Mega-Pokémon noch was ändert, gameplaymäßig? Also haben die da noch spezielle Attacken oder kämpfen die auch einfach nur wie höher Level?
Ja,
also, Pokémon mit höherem Level.
Jetzt bei Glurak habe ich es letztens, also das haben die irgendwie veröffentlicht, Nintendo, also hieß es so, dass bei der Mega-Evolution ist es halt auf jeden Fall von Feuerwasser, Glurak sah aus wie ein Drache, war aber von Typus nur Feuerflug. Mega-Evolution ist jetzt wirklich Feuerdrache und hat einen größeren, sehr viel größeren Spezialangriffswert und so eine starke Feuerattacke kann es halt. So als Geheimtechnik. Und bei dem anderen, der schwarzen, ist es halt, sind wieder andere Werte hochgesetzt, eine andere Technik. Also ja, es ändert sich halt jeweils noch einiges. Okay. Eine Geheimwaffe halt.
Ja. Ich freue mich auf jeden Fall auch, das dann früher oder später mal auszuprobieren. Ich bin auch immer noch gespannt, ob die nicht dann doch mal vorhaben, für die Wii U vielleicht ein Pokémon zu machen. Ich rechne aber nicht damit. Pokémon ist halt wie Monster Hunter so eine Serie, die Fans einfach lieber auf Handheld spielen und da das Publikum ja sowieso größtenteils in Japan ist. Der 2DS kam jetzt zur gleichen Zeit noch raus mit Pokémon.
Ja, hässliches Teil.
Ja, hässlich schon, aber ich glaube, der kommt ganz gut an. Also, der hat zumindest so seinen Zweck.
Okay.
Ja, gut, dann danke erstmal für den ersten Eindruck. Haben die anderen beiden noch Fragen oder sonst?
Bei Pokémon gar nicht wirklich, ehrlich gesagt.
Glaube ich. Okay. Bin ich noch da?
Ja, ich bin noch da.
Okay.
Ich habe gerade überlegt, wo ich einsteige, aber vorhin, wo du gesagt hast, der dunkle Sturm, das ist das von Stephen King, wollte ich sagen.
Achso, der dunkle Turm meinst du? Ja, das Pokémon von Stephen King. Gut, von mir aus können wir weitergehen. Ich würde vor der Pause kurz noch über was reden, und zwar habe ich die Demo von Phoenix Wright Ace Attorney heute ausprobiert, von dem neuen Teil, Dual Destinies. Ein Spiel, auf das ich mich auch schon lange gefreut habe, denn ich bin ein riesengroßer Fan der Phoenix Wright-Reihe, befindet sich auch fest in meiner Top 10 und ist sowieso das Liebste überhaupt, was ich auf Handheld spiele. Dual Destinies ist jetzt auch der erste Teil auf dem 3DS, also dementsprechend auch in 3D. Und mit etwas animierteren Figuren. Viel kann ich jetzt zur Demo noch nicht sagen. Das war halt ein erster Fall, den man ausprobieren konnte. Es wurde so ein bisschen eingeführt. Man konnte wieder das Tutorial und so weiter. Aber das kenne ich halt schon seit 4 oder 5 Spielen. Und deswegen, tja, also mich hat es vor allem grafisch interessiert, was dort jetzt gemacht wurde. Weil ich hatte in den Trailern vorher teilweise das Gefühl, dass diese schönen Anime-Figuren so ein bisschen durch dieses 3D ein bisschen an Charme verlieren. Ich muss aber sagen, das ist gar nicht so sehr der Fall. Also es ist ganz schön, wie die Animationen gemacht wurden. Man erkennt die Figuren noch sehr gut wieder. Das ist nur so ein leichtes 3D. Also die sehen immer noch sehr gezeichnet aus. Bewegen sich eben nur teilweise. Also normalerweise waren es eben wirklich nur so René, wie nennt man das? Sprites, Tiles, wie auch immer. Also ja, es waren halt wirklich nur die Bilder und die hatten dann so 5 verschiedene Bilder vielleicht. Der konnte dann nicken oder auf den Tisch hauen oder so, und das hat eigentlich immer vollkommen gereicht. Und es sieht aber ganz schön aus jetzt mit den Animationen. Was mir wirklich gut gefällt, ist, dass jetzt eben, wenn man dann im Gerichtssaal steht, dass dann auch mal so durch den, so eine Kamera durch den Gerichtssaal so ein bisschen durchgeht und man wirklich das Gefühl hat, in so einem gefüllten Gerichtssaal zu sitzen, während man vorher eben wirklich nur den Richterstand gesehen hat und die Anklagebank und dann noch rechts und links jeweils die Anwälte sozusagen. Und das wirkt jetzt alles einfach ein bisschen belebter. Und scheint von der Geschichte sehr interessant zu sein. Also es wurden ziemlich viele alte Figuren mit reingenommen. Ich glaube, da kein anderer Phoenix Wright-Spieler jetzt dabei ist, brauche ich zur Geschichte nicht wirklich was sagen. Aber ich habe den Fall dann auch nicht zu Ende gespielt, weil ich mir ziemlich sicher bin, dass ich das im Hauptspiel dann sowieso nochmal machen müsste. Es ist jetzt auch mehr vertont. Das hat richtige Anime-Zwischensequenzen, was es vorher auch noch nicht gab. Das, ja, das gefällt mir alles ganz gut. Aber am eigentlichen Gameplay wurde bis jetzt nicht viel geändert. Also es ist das übliche, süchtig machende Phoenix Wright Storytelling mit den Gerichtsverhandlungen, also Beweise vorführen im richtigen Moment, die Leute überführen und so weiter. Da ich die Reihe aber kenne, denke ich mal, dass wieder irgendein Element noch dazukommen wird, dass die Sache dann meistens noch ein bisschen komplizierter macht und eigentlich unnötig ist, aber einfach dazukommt, um es ein bisschen von den Vorgängern abzuheben. Also gefällt mir ganz gut. Ich freue mich dann schon darauf, dass richtiges Spiel zu spielen, kostet 25€ im eShop. Also nicht mal Vollpreis, das hat mir auch ganz gut gefallen. Und ist ja leider bei uns nur als Download-Spiel erhältlich. Ich weiß noch gar nicht, die Demo war jetzt komplett in englischer Sprache. Ich weiß gar nicht, ob es eine deutsche Übersetzung gibt.
Wahrscheinlich aber nicht. Verzichten ja meistens immer drauf, oder?
Ja, ich weiß nicht. Also bei den normal, also die anderen Teile kamen ja alle normal raus im Laden und die waren eigentlich auch immer auf Deutsch. Okay. Deswegen bin ich mir da nicht ganz sicher. Aber ich denke mal, die Zwischensequenzen werden auf jeden Fall auf Englisch vertont bleiben.
Ja.
Ja. Gut, hat noch jemand was zu erzählen oder sonst gehen wir jetzt in die Pause?
Nee, eigentlich nicht wirklich.
Okay, dann kommen wir gleich wieder mit den News. Bis gleich. Ja, das war die kurze Pause. Wir sind zurück und legen los mit den News. Ich würde sagen, René, mach mal den Anfang.
Ach, echt auf. Okay.
Du darfst.
Falls ihr euch noch an mich erinnern könnt.
Du warst der Cookie-Clicker-Typ, ne?
Genau.
103 Geld.
Ja, der Cookie-Süchtige. Ja. Okay, dann leg mal los.
Genau, ich wollte was über Steam erzählen. Am 23. September, am 25. September und am 27. September hat Valve bzw. die Macher von Steam jeweils eine Ankündigung gemacht. Angefangen haben sie damit, dass sie SteamOS ankündigen. Das ist ein Betriebssystem basierend auf Linux, speziell für Gamer. Dann die zweite Ankündigung waren die Steam Machines. Das sind vorgefertigte Gaming-PCs mit von Valve ausgewählter Hardware. Hm. Und als drittes haben sie noch eine Art Gamepad vorgestellt. Da ist das Besondere, da haben sie keine Analogsticks, sondern die Analogsticks haben sie durch zwei Touchpads ersetzt.
Ja, sieht sehr seltsam aus, das Ding. Also im Prinzip, Valve hat jetzt den Plan umgesetzt, eine eigene Konsole wirklich zu machen, was erst die Steambox eben sein sollte und worauf man jetzt eigentlich, also ich glaube, vor einem Jahr wurde das erste Mal davon gesprochen. Und ich hatte schon darauf gewartet, wann eben mal was dazu kommt. Was hältst du denn jetzt von dieser Ankündigung? Wäre das was, was dich interessiert? Oder glaubst du allgemein, dass das überhaupt Erfolg haben könnte?
Also ich glaube, ja, ich glaube zumindest, dieses SteamOS wird eine Art Erfolg sein. Bei den Steam Machines, ob sich das durchsetzt, weil im Grunde ist es ja auch nur ein weiterer PC statt von Dell oder von Alienware halt von Valve zusammengesetzt. Da weiß ich nicht, ob das so erfolgreich ist, aber dieses SteamOS, das ist ja im Grunde das, was Google mit Android gemacht hat. Android ist ja auch ein auf Linux basiertes Betriebssystem eben halt für Smartphones.
Ja, aber die Frage ist, du glaubst, dass das SteamOS funktioniert, aber die Konsolen nicht unbedingt. Und die Frage ist jetzt, also bei Android, ich glaube, Android wäre nicht so erfolgreich, wenn es nicht eben das Gegending zu iOS gewesen wäre für die Smartphones. Aber SteamOS, das ist ja, also ich meine, wenn das ohne die Konsolen wäre, das würden sich nicht viele einfach so auf ihren Computer installieren. Also im Prinzip habe ich das Gefühl, dass das SteamOS auch nur funktioniert, wenn die es mit den Konsolen eben liefern und das dann was Großes werden kann. Aber ich weiß nicht, ohne die passende Hardware dazu, ob sich das einfach so verbreiten kann.
Ja, beim Smartphone ist ja das Ding, du kannst ja nicht einfach das Betriebssystem wechseln. Also es gibt ja, irgendwie so 3-4 Handy-Betriebssysteme, eben iOS, Android, Windows und irgendwie Symbian oder wie das heißt.
Ja.
Und zum Beispiel bei Apple kannst du gar nicht wechseln. Und also du kannst, das ist ja ein Linux und das kannst du ganz normal auf deinen Windows-PC drauf installieren. Du kannst auch jeden Linux PC Windows installieren und umgedreht, also dass die meisten da keinen Bock drauf haben, ja, kann schon sein oder ist wahrscheinlich so. Ich kenne Linux halt vom Programmieren her und Linux ist eigentlich so ein Ding, das ist von Programmierer für Programmierer. Aber wenn man das richtig macht, wie eben halt Google mit Android, da fällt einem das nicht auf.
Ja, die Sache ist halt, Google ist schon an sich so eine große Marke. Valve ist natürlich, also Steam ist natürlich im Spielerbereich speziell schon eine große Sache. Aber ich weiß nicht, ob so ein Betriebssystem, ob die Spieler jetzt wirklich danach verlangt haben. Wie sieht das mit der Konsole aus? Die anderen beiden, wäre das was euch interessieren würde? So eine Steam-Machine?
Nicht wirklich, ehrlich gesagt.
Ja, mich auch nicht. Also.
Okay. Ja, im Prinzip ist es ja wirklich, wie René schon gesagt hatte, im Prinzip so ein Gaming-PC, der einfacher gemacht ist, unkomplizierter, eben die Vorteile vom PC-Spielen mit sich bringen soll, aber ohne die vielen Komplikationen. Die Sache ist jetzt, sie wollen eben viele verschiedene Modelle davon rausbringen, in verschiedenen Leistungsstufen. Und ich frage mich, ob das die Probleme dann wirklich beseitigt. Wenn man dann am Ende immer noch eine schwächere Steambox hat und sich immer noch fragen muss, läuft dieses oder jenes Spiel auf meiner Steambox? Ich glaube, dass die Hardware-Konfiguration insgesamt leichter gemacht wird. Also es wird nicht mehr, also es wird ja auch austauschbare Grafikkarten und so weiter geben, aber ich glaube nicht, dass es so umständlich sein wird, wie es am PC eben ist. Also ich bin zum Beispiel jemand, ich habe sowieso einen Laptop und mich interessiert sowas nicht, wie bestimmte Hardware-Teile austauschen. Ich traue mir das gar nicht zu, das selbst zu machen und ich will mich da auch nicht wirklich reinarbeiten und teure Teile dazu kaufen und so weiter. Das heißt, für mich wäre so eine Steam-Machine eigentlich gut. Andererseits habe ich ja schon meinen PC, also ich weiß nicht, ich sehe die Zielgruppe irgendwie nicht so richtig. Es gibt bestimmt so eine kleinere Gruppe, die das vielleicht haben will, die so ein bisschen, vielleicht so Konsolenspieler, die eben auch gern, PC-Spiele spielen würden. Aber diese Menge an Spielen zwischen Konsolen und PC-Spielen, also die Menge der exklusiven Spiele wird sowieso immer kleiner. Gerade jetzt bei auf PS4 und Xbox One kommen wieder mehr Indie-Spiele, die es eigentlich vorher nur für einen PC gab und so weiter. Deswegen weiß ich nicht, ob der Markt wirklich da ist für so eine Maschine. Und wenn dann, das ist auch noch eine Frage des Preises. Also wenn es dann so eine Low-End-Version gibt für 300, okay, dann könnte ich mir vorstellen, dass einige es kaufen. Aber schon wenn es teurer ist als 400, dann sagen sich doch viele, okay, ich nehme lieber eine PS4.
Es gibt ja so Prototypen, die an ausgewählte Benutzer verschickt werden. Und da wurden so ungefähr Hardware-Spezifikationen freigegeben. Da gibt es auch verschiedene Modelle und ich habe das mal zusammengerechnet. Da wurde angegeben, die und die Grafikkarte, der und der Prozessor. Und das Billigste habe ich so zusammengerechnet, war 550 Euro. Da habe ich aber auch nicht Gehäuse und Motherboard und Netzteil mitgerechnet. Und das Teuerste, da war allein schon die Grafikkarte 1000 Euro.
Okay, ja, genau das meine ich. Also ich weiß nicht, ob das ein Erfolg wird. Valve ist natürlich eine beliebte Firma für ihre Spiele, also vorneweg Half-Life, dann Left 4 Dead und so weiter, aber die sind halt kein Hardware-Hersteller. Und selbst sowas wie Steam war, als es rauskam, nicht gerade beliebt. Das war ziemlich verhasst. Inzwischen ist es natürlich ziemlich beliebt, weil eben die ganzen Sales und so weiter, also Valve hat sich so ein bisschen die Liebe der Fans erkauft. Und da sehe ich auch so ein bisschen den Vorteil drin, wenn sich viele dann sagen, okay, ich habe jetzt diese coole Valve-Konsole, ich könnte mir zwar auch eine PS4 kaufen, aber mit dieser Konsole habe ich wenigstens die ganzen Steam-Sets und so weiter dabei und bekomme PC-Spiele eben für einen PC-Spielpreis und nicht für 70, 60 Euro, wie es bei den Konsolen ist. Aber, ach, ich weiß nicht. Die meisten haben halt schon ihren PC und benutzen jetzt Steam, ach, wie heißt es denn? Das für den Fernseher, Steam.
Big Picture.
Big Picture, genau. Womit man das sowieso schon wie eine Konsole benutzen kann. Und ich weiß nicht, dem Controller stehe ich auch noch sehr skeptisch gegenüber. Der sieht zwar sehr interessant aus, aber ich habe das Gefühl, ja, der Controller ist halt so ein Kompromiss, damit man PC-Spiele drauf spielen kann, die eben nicht wirklich angepasst sind auf den Controller, damit man eben auch ja Strategiespiele und so weiter spielen kann. Aber ob das jetzt so eine gute Idee ist, die Knöpfe sind auch irgendwie so oben angebracht, dort, wo die Schultertasten sind und so weiter. Und ich finde das ganz komisch. Also ich weiß nicht, ob die wirklich viel Erfolg damit haben werden. Ja, mal sehen. Muss man dann sehen, wenn da ein bisschen mehr raus ist und die dann vielleicht auch mal den Preis bekannt geben und so weiter. Ich finde auch das Timing einfach nicht gut. Die hätten das vor ein oder zwei Jahren machen sollen, so als die anderen Konsolen sowieso langsam. Tja, da hat sich sowieso schon viele beschwert haben, ach, der PC ist jetzt so weit vorne und so weiter. Jetzt kommen sowieso die neuen Konsolen, jetzt wollen alle auch die neuen Konsolen haben und nicht so eine Steam-Maschine. Tja, ich weiß nicht. Gut, gehen wir weiter bei den News. Wer hat noch was?
Ich mach das mal schon mit.
Ja, okay, dann
mach's. South Park. Ja, genau, und zwar ist jetzt bei South Park nur, also weiter wartet uns ja das South Park-Spiel dieses Jahr. Hm. Und es wurde also bekannt gegeben, dass es anscheinend, also für alle deutschen Liebhaber, also die Serie immer noch auf Deutsch kann gucken, wird es halt nicht mit deutschen Titeln, also wird es halt nicht synchronisiert werden, sondern einfach nur mit deutschen Untertiteln und das Original beibehalten, weil es einfach den Humor besser rüberbringt und angeblich wird es vielleicht auch ein bisschen zensierter gekürzt werden, weil der South Park Humor natürlich immer etwas derb ist und die wollen das Spiel anscheinend ab 16 freigeben hier in Deutschland, also werden hier und dort vielleicht ein paar Kürzungen folgen. Ja. Aber ich denke mal, gerade das mit der Synchronisation würde eigentlich den wenigsten stören, weil die meisten South Park-Fans schauen es ja auch nur in Originalsprache, weil es dann mal noch am besten ist. Der Gegner.
Also mich stört's. Ich hätte es wirklich gerne in deutscher Sprache gehabt. Okay. Also ich habe zwar in ein, zwei Momenten schon mal die amerikanischen Stimmen gesehen, aber ich weiß nicht. Das ist halt, es ist blöd. Ich habe echt das Gefühl, dass da was verloren geht, wenn man das als deutscher Fan guckt. Wenn man dann, klar, man kann sich auch schnell an die anderen Stimmen gewöhnen, aber es soll sich ja wirklich,
welche sind scheiße?
Ja, ich finde die Originalstimmen auch nicht so gut. Die meisten sind ja sogar von Matt Stone und Trey Parker selbst gesprochen, die meisten Stimmen.
Und ich finde die Originalstimmen eigentlich besser als die deutsche Synchro, aber war es nicht eigentlich schon klar, dass es auf Deutsch rauskommt? Es gab doch auch erste Trailer und alles auf Deutsch mit Originalsprechern, oder?
Weiß ich nicht. Das könnte ja einfach nur heißen, dass in Deutschland noch nicht synchronisiert wurde. Aber dass es jetzt eben gar nicht wird, das hätte ich nicht gedacht. Andererseits stimmt's natürlich. Also in der TV-Serie ist natürlich schon so eine Sache, den Humor umzusetzen. Da muss man sich dann oft was anderes ausdenken und Sprichwörter ändern und so weiter. Ich kann mir gut vorstellen, dass es im Spiel noch wesentlich komplizierter ist, weil es ja dann eben doch viele kleine Dialoge gibt und allein die Bezeichnungen für die einzelnen Sachen. Ach, ich weiß nicht. Ich hätte es trotzdem gerne in den deutschen Stimmen gehört, einfach um noch mehr das Gefühl zu haben, wirklich eine South Park-Episode zu spielen. Und das werde ich jetzt nur annähernd haben. Oder ich muss halt vorher noch ein paar Folgen in Originalton gucken, weiß ich nicht. Also ein bisschen enttäuscht bin ich schon. Ansonsten, das Release-Datum wurde bekannt gegeben, ich glaube, der 12.12.
Genau.
Ja, also zumindest in den USA gibt es auch noch eine Special Edition, ich weiß nicht, ob es die hier auch gibt, mit einer großen Cartman-Figur, heißt die Grand Wizard Edition, was eine ganz witzige Sache ist, weil Grand Wizard eben nicht nur für der große Zauberer steht, sondern auch für den Anführer vom Kuckucksclan. Und, das dann, also ich finde es zumindest etwas gewagt, das so zu nennen, oder es ist zumindest typisch South Park und passt ganz gut zu
Cartman. Woher weißt du das?
Ich habe meine Quellen. Ja, also ich freue mich trotzdem natürlich sehr auf das Spiel. Ich hoffe, dass es ein gutes Rollenspiel wird und nicht nur irgendwie so ein 12-Stunden-Ding oder so. Als Rollenspiel sollte es schon ein bisschen länger sein. Gut, Philipp, was hast du dabei?
Ich habe ein paar kleine News. Zwei Sachen, dass Filme vom Index runter sind. Und zwar einmal El Topo. Das ist ein, ich glaube so ein bisschen wie David Lynch, ein Western-Film, der sehr surreal ist und lange Zeit auf dem Index war. Jetzt wird der neu geprüft von Alejandro Jodorowsky, keine Ahnung, wie es ausgesprochen wird, ist jetzt runter vom Index. Und dann noch ein Film, der relativ neu ist, der wurde wohl dreimal geprüft, deswegen wundert es mich, weil er, ich glaube, von 2012 oder sogar 13 ist, Inbred, das ist einfach ein ganz normaler Horrorfilm, der aber eigentlich ganz gut sein sollte und wundert mich nur, weil er neu ist und jetzt halt direkt wieder vom Index runter.
Okay.
Ja, April 2013 veröffentlicht, jetzt dreimal geprüft und jetzt gibt es im Laden noch die gekürzte Version. Es wird dann bald erst die neue Version rauskommen. Ich weiß nicht, wird wahrscheinlich dann noch groß ein Cut draufstehen und so. So viel dazu. Und dann noch etwas anderes, wo ich euch gerne einladen möchte, mitzumachen. Ein Twitter-User hat eine Aktion gestartet, die sich Horror Oktober nennt. Man soll bis zum 31. Oktober 13 Horrorfilme gucken und dann darüber schreiben und das dann halt zusammenfassen und mit dem Hashtag Horror Oktober verbreiten. Also für Horrorfilmfans könnt ihr ja gerne mitmachen und das dann verbreiten. Hm. Ja, werde ich wahrscheinlich auch einen kleinen Podcast oder irgendwie sowas zu machen.
Hm. Und ja. Wie heißt der User? Wie findet man den?
Oder? Das weiß ich ehrlich gesagt nicht. Ich wurde durch einen anderen darauf aufmerksam gemacht. Hm. Okay. Wir werden es dann noch irgendwie in den Blog-Eintrag schreiben oder so, keine Ahnung.
Hm. Okay. Mal gucken, wer hat noch was? The Wolf Among Us ist jetzt raus, also die erste Episode davon. Da werden wir dann in der Zukunft garantiert auch noch drüber sprechen. Also von Telltale, das neue Spiel, kommt wie The Walking Dead in 5 Episoden raus. Der Preis bei Steam ist jetzt 22 Euro. Ich glaube, die Konsolenversion kommen erst noch. Ich freue mich auf jeden Fall sehr drauf und ich muss sagen, Beyond Two Souls hat mir sogar noch mehr Lust darauf gemacht, weil es dort eben einfach so wenig Entscheidungen gab. Und ich denke, beim Telltale-Spiel wird man wieder sehr, sehr viele Entscheidungen treffen müssen, die ziemlich hart sind.
Also die Konsolenversion kommen erst später wieder.
Hm, okay.
Aber wie heißt das Spiel? Ich habe das jetzt...
The Wolf Among Us.
Okay.
Ja.
Die haben ja mehrere Spiele in dieser Art rausgebracht, auch Jurassic Park, was ja nicht so gut sein sollte, ne?
Mm, genau, ja.
Und Zurück in die Zukunft, was eigentlich ganz gut war. Ja. Ich weiß nicht, ob ihr das gespielt habt.
Ja, nee, noch nicht. Aber es gibt die erste Episode davon auch kostenlos, ich glaube nur im US-PlayStation Store. Ich glaube im Deutschen
nicht. Hab ich schon gespielt oder angespielt, ich weiß gar nicht mehr, war auf jeden Fall gut.
Mm. Ja, wir wollten sowieso dann früher oder später oder ich denke mal demnächst noch einen Podcast machen über diese ganz, ganz speziellen Adventures, die nicht so richtig Adventures sind. Da wird das auf jeden Fall dann auch nochmal angesprochen werden. Auch ein Adventure, das ziemlich speziell ist, ist Stanley Parable. Dazu gab es jetzt einen Director's Cut oder HD-Remake oder sowas oder alles in einem. Und das ist jetzt bei Steam als Demo erhältlich. Ich bin schon sehr gespannt drauf. Stanley Parable war damals mein allererstes YouTube-Video. Ja, damals noch, ich glaube nicht mal im Ohrenschmaus-Kanal, sondern in meinem privaten Blog-Kanal sozusagen.
Das, wo man in diese Fabrik gefangen ist oder so, ne?
Genau, man ist so ein Arbeiter, der jeden Tag das Gleiche macht und man hat so eine Erzählerstimme, die einen versucht da durchzuleiten, aber dann doch irgendwie reinzulegen und man muss ständig Entscheidungen treffen, die zu verschiedenen
Enden führen. Ja, stimmt.
Ja, und davon gibt's jetzt eben nochmal eine neue Version und davon kann man die Demo jetzt anspielen. Vielleicht mache ich das auch als Video, mal gucken. Was habt ihr noch?
Das war's eigentlich von mir bei den News.
Okay. Marcel hatte mir gestern noch eine Sache erzählt.
Ja, genau, das mit Enslaved,
ja. Ja, genau. Das könnte René vielleicht auch interessieren, weil du wolltest ja, glaube ich, Enslaved jetzt noch spielen, wenn ich es richtig verstanden habe.
Ja, wohin? Es stand ja zur Diskussion, ob das, oder es ist ja ziemlich fest, dass ihr dazu den nächsten oder einen der nächsten Podcasts macht. Ihr habt es ja schon vorhin angeteased.
Mhm. Ja, genau.
Oh, richtig, und davon gibt's jetzt... ich nicht.
Okay.
Ja, es ist ein bisschen anstrengend, das Spiel, muss ich sagen. Marcel fand es nicht so anstrengend wie ich, aber...
Nee. Mir hat es vom Gameplay her auch nicht wirklich Spaß gemacht.
Ja, aber vielleicht eine bessere Version kommt jetzt nochmal, nämlich für die PlayStation 3 und für den PC, was sehr überraschend ist.
Und was soll darin jetzt so groß anders sein?
Das weiß ich nicht. Marcel, gibt's da Änderungen?
Erst wird er umgesetzt und... Ja, es werden vielleicht noch ein paar kleine Überarbeitungen sein, die halt noch nicht so gut waren in der Konsolenversion. Ansonsten gibt es auch noch so ein extra Kapitel mit Pixie, wenn ich richtig verstanden habe. Aber ansonsten, halt eine Umsetzung für PC. Vielleicht ein bisschen besser halt. Feiner.
Ja, was sagt ihr dazu? Ist es seltsam, was in letzter Zeit alles so für PC rauskommt oder nicht? Also gerade auch sowas wie Deadly Premonition, womit jetzt keiner mehr gerechnet hat, kommt noch für PC.
Stimmt. Oh. Das würde ich da vielleicht dann wieder spielen, weil mich die Steuerung an der Xbox sehr genervt hat.
Also ich finde es ein bisschen komisch. Auch dieses durch Greenlight sind jetzt halt so ein paar Spiele dabei. Dieses Agarest Generations of War ist halt so ein Japano-RPG, das schon mindestens ein Jahr gibt für die Konsolen. Und ich habe das Gefühl, das hat so vor 2 Jahren mit Alan Wake irgendwie angefangen, als das auf einmal für den PC angekündigt wurde. Auf einmal gibt es immer mehr
diese Sachen. Aber ist ja gut auf jeden Fall.
Ja, auf jeden Fall mit Enslaved passiert das jetzt auch. Da gibt's nochmal eine neue Version. Mal gucken, ob sich das lohnt. Also ich hatte sehr, sehr große Probleme, was das Gameplay angeht. Wenn zumindest die Steuerung ein bisschen angepasst wird und die Probleme der Unreal Engine, dann hätte ich da nichts dagegen. Ja, aber das war's, glaube ich, heute mit den News. Wir sind da durch. Und kommen dann langsam aufs Ende zu. Seid ihr alle bereit für unser großes Quiz? Es läuft so, ich habe eine bestimmte Anzahl von Punkten. Wir rechnen das jetzt mit, also wenn ihr pro richtige Antwort einen Punkt bekommt, habe ich am Anfang 15 und davon wird jedes Mal eine abgezogen. Ob das so klappt, muss ich jetzt ausprobieren. Wenn ich am Ende mehr als 5 Punkte habe, dann bekomme ich halt die 5 Punkte und keine 10 Punkte, weil 5 ist das Maximum für jeden. Gut, dann fangen wir an. Die erste Frage bezieht sich auf eine sehr, sehr aktuelle Spielereihe, so aktuell wie noch nie zuvor. Die Frage gleich bezieht sich auf die gesamte Reihe, bezieht sich aber nur auf die Ableger auf den großen Konsolen. Handhelds zählen nicht dazu, PC-Ableger und so weiter, wirklich nur das, was auf den großen Konsolen rauskam. Und keine Add-ons, keine DLC und so weiter. Die Frage ist einfach, wie viele Konsolenableger hatte die GTA-Reihe bisher? A7, B5, C9. Schreibt mir den Buchstaben jetzt. Ich wiederhole so lange nochmal die Frage, wie viele Konsolenableger hatte die GTA-Reihe bisher? A7, B5, C9. Gut, die Antworten kommen rein. Die von Marcel, der hat keinen Buchstaben, sondern eine Zahl geschrieben, aber das geht auch so. Ja. René hat es richtig gemacht, der hat einen Buchstaben geschrieben. Und jetzt ist auch die Antwort von Philipp, der hat... Okay, dann löse ich auf. Zuerst sage ich mal, was ihr geantwortet habt. René und Philipp haben beide A gesagt, 7 Ableger. Marcel hat geschrieben... B, 5. Und ihr liegt alle falsch. Es sind 9 Ableger. 9 Konsolenableger hatte die GTA-Reihe bisher. Das waren GTA 1 bis 3. Das war GTA Vice City, GTA San Andreas, GTA 4, GTA 5, GTA Vice City Stories, Liberty City Stories und das sind 9 insgesamt. Natürlich die letzten beiden, ich dachte mir schon, dass die meisten das vergessen werden, die kamen erst später auf die großen Konsolen und waren am Anfang nur für die PSP erhältlich, zählt aber natürlich auch dazu. Also für keinen einen Punkt und für mich gleich 3. Jubel, Ärger und was?
Tiefe Depression und ein Mordanschlag der Folgen.
Ich suche den nächsten Waffenlärm.
Philipp wird wieder Nutten verprügeln. Und danach im Spiel. Zweite Frage. In welchem Comic-Universum spielt das neue Telltale-Adventure? Schreibt mir die Antwort. Ihr habt 20 Sekunden. Los geht's. In welchem Comic-Universum spielt das neue Telltale-Adventure der Nachfolger von The Walking Dead? Denn auch dieses Mal ist wieder ein Comic als Vorlage und vielleicht einer, den nicht so viele kennen. Deswegen rechne ich nicht mit so vielen richtigen Antworten. Im Moment sehe ich, dass alle noch nachdenken und vielleicht durch meine Stimme irritiert sind. Welches Comic-Universum war die Vorlage für das neue Telltale Adventure?
So also jetzt einfach Mongers? einfach einen Namen der Reihe.
Genau, der Comic-Reihe. Und die Zeit ist gleich vorbei. Ich zähle runter. 5, 4, 3, 2, 1 und die Antworten sind, ja, nennen wir es mal eingeloggt. So, geantwortet hat. Fables ist die richtige Antwort. Habe ich noch andere Antworten? Marcel, ich bin enttäuscht, wir haben gestern erst drüber geredet.
Ja.
Ja, und von Philipp kam auch keine Antwort, sehe ich das richtig?
Ja.
Gut, dann bekommt René einen Punkt für die richtige Antwort. Apropos Comics, welche beliebte und sehr, sehr kreative, teilweise für Kinder gemachte, aber doch recht absurde Spielereihe hat sich vor kurzem auch das DC Superhelden-Universum ins Sortiment aufgenommen? Ich wiederhole die Frage nochmal, welche beliebte Spielereihe hat vor kurzem das DC, verdammt, ich komme immer zu DLC, DC Superhelden-Universum in ihr Sortiment aufgenommen. Ich habe mit jedem von euch bestimmt schon mal darüber geredet, Renés Antwort ist schon da, bekomme ich weitere Antworten, Marcel hat geantwortet und...
Du meintest, was Kinder anspricht, ne?
Ja, eine Spielerei, du kennst sie auf jeden Fall auch, du hast es nämlich gespielt. Und die Zeit endet in... Ja, eine Videospielreihe, ja?
Ja, ja, klar.
Ja, gut. Dann, die Zeit endet in 5, 4, 3, 2, 1. René hat richtig geantwortet. Scribblenauts ist es. Marcel lag leider falsch mit Lego.
Ja, klar, aus Computer.
Ja, also noch ein Punkt für René. Macht 2. Aber es kommen noch 2 weitere Fragen. 4. Frage. Die Pokémon-Reihe hat mit X und Y einen neuen Ableger bekommen. Etwas Neues gibt es aber auch für den Anime-Pokémon. Dort gibt es nämlich eine Art Remake, einen Neustart, der sich eher an die Original-Pokémon-Spiele richtet. Wie heißt die neue Pokémon-Serie? Und ich warte auf die Antworten. Wie heißt die neue Pokémon-TV-Serie, von der ich noch nicht mal weiß, ob sie hier zu uns nach Deutschland kommen wird? Ja, Philipp hat leider keine Antwort. Das dachte ich mir schon fast, als er von gesagt hat, dass er nicht wirklich was zu Pokémon sagen kann. René kann auch nicht antworten. Wie sieht's aus mit Marcel? Kommt deine Antwort?
Ich weiß nicht mehr. Ich weiß echt nicht.
Okay. Das ist schon lange her. Nee. Okay. Die richtige Antwort ist Pokémon Origins und ja, Marcel hat gesagt Pokémon Origin. Ich denke, das kann man erzählen lassen, auch ohne das S. Bin mir nicht mehr sicher. Ich glaube, im Original heißt sogar The Origin, aber aber Origin ist dann die, was auch immer, westliche Version oder so. Gut, damit ein Punkt für Marcel. Gut, allerletzte Frage. Wir haben vorhin über die Steam Machines geredet, kleine neue Konsolen von Valve. In letzter Zeit versucht ja jeder irgendwie ein bisschen was Neues zu machen. Wir hatten die Ouya, wir hatten Nvidia Shield und wir haben wir haben diese seltsame Sache mit dem 2DS von Nintendo. Auch Sony hat sich was überlegt für die PS Vita und will daraus auch eine neue Konsole machen. Wie heißt die? Okay. Und los. Wie heißt die Konsolenumsetzung der PS Vita? Für den Fernseher, für das heimische Wohnzimmer, kommt wahrscheinlich erstmal nur in Japan raus, eventuell auch bei uns in Deutschland, soll relativ billig sein. Wie heißt die neue Konsole von Sony? Marcel und Philipp haben geantwortet. IPSP?
Ja,
okay. Nein, das ist es nicht. Philipp hat mit einem Strich geantwortet. Das ist es auch nicht, du alter Stricher.
Nein.
René hat aber richtig geantwortet. Die Vita TV. So heißt die neue Konsole von Sony. Die PS Vita TV. Und damit sind es für René schon 3 Punkte. 1 Punkt für Marcel und für Philipp noch gar nichts. Ich glaube, wir machen noch eine Bonusfrage.
Okay.
Ihr habt immer noch zu wenig. Die Frage machen wir ohne Zeitbegrenzung. Ihr habt so viel Zeit, wie ihr möchtet. Bonusfrage. In der GTA-Reihe, die, wie wir schon rausgefunden haben, bis jetzt 9 Konsolenableger hatte, hat nur ein einziges Spiel, vielleicht auch kein ganz offizieller Teil, vielleicht kein ganzes Spiel, ich weiß es nicht, außerhalb der USA gespielt. Es gab erst eine Stadt in den GTA-Teilen, die außerhalb der USA gespielt hat. Welche Stadt war das? Schreibt mir eure Antwort. Ich bin bereit. René hat bereits geantwortet. Von Philipp kam, glaube ich, eine Antwort. Und Marcel?
Ich wollte vorhin schon nachfragen, ob das ein offizieller Teil ist, wo du gefragt hast, wie viele Teile das gibt.
Ja, das war auch der einzige Grund, warum ich diese lange Vorbereitung gemacht habe auf die Frage, mit was ich mit Konsolenableger meine. Ich möchte Marcel und Philipp noch eine zweite Chance geben. Chinatown ist keine Stadt.
Findest du?
Achso, nee, ich dachte, es spielt irgendwo in China, keine Ahnung. Ich wusste gar nicht, dass in China.
Ihr dürft nochmal raten, es ist eine europäische Stadt.
Nein.
So viel verrate ich euch.
Nee, keine Ahnung.
Und man muss an seinem Fahrverhalten vielleicht ein bisschen was verändern.
Ah, doch, ich weiß.
Marcel, noch irgendeine Idee?
Achso, das, Berlin?
Ich verrate es euch, es war ein Add-on. Oh Mann. England ist auch keine Stadt. Ach ja. Okay, Philipp sagt Althürth und damit hat er fast unrecht.
Recht natürlich. Nein.
Okay. Nein, René hat aber recht, es ist London.
Wie heißt das?
Kann mir noch jemand sagen, welches GTA das war?
Es müsste 1 oder 2 gewesen sein.
Ja, es war GTA 1. In GTA 1 gab es ein Add-on, das hieß GTA London. Hätte ich damals beinahe gekauft auf einem Trödelmarkt, weil ich's voll cool fand und dann erst gesehen habe, okay, man braucht das Originalspiel dafür. Ich glaube, wir hatten es sogar kurz und haben dann festgestellt, dass man die CD nicht einlegen kann. Ganz blöde Sache. Damals hatte ich noch keine Ahnung, wie das so richtig funktioniert. Da habe ich mir von Marcel damals auch eine Final Fantasy 8 CD geben lassen. Da hat er mich einfach die zweite CD von Final Fantasy 8 mit nach Hause nehmen lassen, ohne dass ich wusste, dass man die erste dafür braucht. Ich dachte, hey, du hast doch 4 CDs davon, gib mir doch eine ab und dann was. Gut, das war das Quiz. René hat, glaube ich, 4 richtige Antworten. Marcel hat 1 richtige. Mhm. Und ich bekomme dann 5 Punkte. Irgendwelche Beschwerden, Anmerkungen? Ich glaube, wir sind fertig mit der heutigen Episode. Das war der etwas seltsame Pilot von Play Pointless, von unserem Hauptpodcast. Ich denke, es gibt noch einige Sachen, die wir ein bisschen optimieren müssen. Vielleicht nochmal die Quizregeln so ein bisschen anpassen. Vielleicht, dass jeder eine Kategorie am Anfang vorschlägt, damit auch für jeden Thema, also eine Frage dabei ist sozusagen. Ansonsten schreibt uns doch, was wir noch verbessern können vom Aufbau her, von der Länge, ob wir auf irgendwelche Themen mehr Wert legen sollen und so weiter. Das war, tja, unser erster Entwurf, unser erster Versuch für einen Podcast und ich denke, dafür ist es uns ganz gut gelungen. Irgendwelche abschließenden Worte. Was werdet ihr heute noch spielen?
Cookie Clicker und 1 Million Kekse.
Wo bist du jetzt angekommen? 1 Million?
Ja, ja, also schon längst. Jetzt über 3 Portale, 4 Labore, 10 Schiffe, 16 Minen, 20 Fabriken, 29 Farmen, 40 Großmütter und 53 Finger.
Ich mache mir langsam Sorgen um dich, Philipp. Ernsthafte Sorgen.
Ich will schon länger.
Erst das mit den Prostituierten, dann das mit den Bauarbeitern und jetzt der Cookie-Clicker.
Bauarbeiter?
Hast du nicht Bauarbeiter in deinem Zimmer rasiert oder so ähnlich? Ja, wird ja super. Dann machen wir nächstes Mal das Cookie-Clicker-Special.
30.000 Kekse pro Sekunde.
Ja. Wow.
34.210.557,6 Kekse pro Sekunde.
Wir machen jetzt mal einen Wettbewerb daraus.
Spielt denn keiner mal Candy Crush?
Ja. Gut. Das war's für heute. Tschüss.
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 Das war seltsam.
Game over. Game over. Game over.